HR Info. Politik.
Seenotretter im Mittelmeer. Ganz normale Menschen, Helden oder Kriminelle? Wer rettet überhaupt noch Menschen im Mittelmeer? Warum machen ehrenamtliche Retter weiter, trotz Drohungen mit Geldstrafen und Gefängnis und obwohl es manche gibt, die sie Kriminelle nennen? Thema jetzt in HR Info Politik. Ich bin Christoph Keppeler. Immer noch sterben Menschen im Mittelmeer. Es gibt immer weniger Retter. Und die, die retten, müssen damit rechnen, dass sie verhaftet werden und ihre Schiffe beschlagnahmt. Vor einigen Jahren war es selbstverständlich, gerade für Italien und die EU-Staaten, zu versuchen, jeden Menschen zu finden und zu retten, der im Mittelmeer in Seenot geraten war. Mare Nostrum, unser Meer, hieß diese Operation Italiens. Sie ist längst eingestellt worden.
Botschaft der Republik Malta, Berlin, 1. Juli 2019. In der letzten Woche haben die maltesischen Streitkräfte bei zwei Einsätzen insgesamt 61 Migranten aus Seenot gerettet. Eine Gruppe von 37 Migranten wurde am 23. Juni von einem Boot gerettet, nachdem die NGO Alarmphone die maltesischen Behörden kontaktiert hatte. Die zweite Gruppe, 24 Migranten, wurde am Sonntagmorgen von einem Schlauchboot in der Nähe der maltesischen Küste gerettet und nach Malta gebracht. Tagesschau, 29. Juni 2019, Lampedusa.
Die Sea-Watch 3 hat im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt. Die Kapitänin wurde festgenommen, das Rettungsschiff nach Angaben der Organisation beschlagnahmt. Trotz des Verbots der Regierung war das Schiff Mitte der Woche in italienische Hoheitsgewässer gefahren. Die 40 Geflüchteten sind mittlerweile von Bord gegangen. Was mit ihnen passiert, ist noch unklar. Mehrere europäische Länder, unter ihnen Deutschland, haben sich bereit erklärt, sie aufzunehmen.
Zwei Meldungen aus den letzten Tagen. Fast 600 Menschen sind in diesem Jahr auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben oder werden vermisst. Diese Zahlen schätzt die UN-Flüchtlingshilfe UNHCR. In den Jahren davor starben viel mehr. Da kamen auch viel mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer. Das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 hat Mitte Juni 52 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Weil sie einen Notstand an Bord sah, fuhr Kapitänin Carola Rackete in den Hafen von Lampedusa ein, einer italienischen Insel relativ nahe an Afrika. Obwohl die italienischen Behörden ihr das untersagt hatten. Die geretteten Menschen durften in Lampedusa von Bord gehen, Carola Rackete aber wurde verhaftet. Mittlerweile ist sie wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Während ihr Schiff schon im Hafen lag, gerieten weiter Menschen in Seenot, sagte Ruben Neugebauer, Sprecher von Sea-Watch.
In dieser Zeit hat unsere Crew, die sich noch auf dem Schiff befindet, über Funk von mehreren Seenotfällen Kenntnis genommen. Und zwar, weil in relativ verzweifelter Art und Weise sowohl italienische als auch tunesische Fischer Boote in Seenot berichtet haben. Das zeigt also, dass es nach wie vor so ist, dass da sehr viele Boote sind, die in Seenot geraten und gleichzeitig viel zu wenig Rettungskapazitäten vor Ort sind. Wir setzen ja auch weiterhin unsere Aufklärungsflugzeuge auf dem zentralen Mittelmeer ein, auch in Zeiträumen, in denen kein NGO-Rettungsschiff vor Ort ist. Wir haben da immer wieder die Situation mittlerweile, dass Boote in Seenot gefunden werden, ist dann aber praktisch keine Rettungskräfte dort in der Gegend gibt.
Klaus-Peter Reisch ist ebenfalls Kapitän eines Seenotrettungsschiffes, der Lifeline. Auch er war verhaftet worden in Malta, ist dort zu 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Auch er hatte vorher vergeblich versucht, 230 Flüchtlinge in einen italienischen Hafen zu bringen. Klaus-Peter Reisch, es gibt doch im Mittelmeer die Küstenwachen der jeweiligen Staaten, Italiens, Maltas, Spaniens und so weiter. Die müssen doch auch qua Gesetz, qua Seerecht auch Menschen aus Seenot retten, staatlich. Warum sind Sie als private Helfer, als Retter im Mittelmeer sozusagen, könnte man vielleicht annehmen, zusätzlich unterwegs?
Ja, es ist ja so, dass es bis 2015 von den Italienern, von der italienischen Regierung, die Mission Mare Nostrum gab. Dort ist man ja aktiv auf Suchfahrten gewesen. Es sind auch Suchflugzeuge in der Luft gewesen, die dann frühmorgens einfach das Seenotrettungsgebiet abgeflogen sind, um die Boote aufzuspüren. Und da haben die Italiener wirklich Großartiges geleistet. Salvini hat es dann letztlich eingestellt.
Der italienische Innenminister von der Lega.
Genau, der hat es dann eingestellt. Und dann ist da ein Vakuum entstanden und dieses Vakuum haben dann eben die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen wie Sea-Watch und auch Mission Lifeline gefüllt. Und es ist halt so, dass ca. 60% der Rettungen gar nicht von den NGOs durchgeführt werden, sondern vom Militär und der Handelsschifffahrt. Aber man kann natürlich auf den NGOs am einfachsten rumhacken. Es ist falsch, uns zu verurteilen. Wir retten letztlich einfach nur das nackte Leben. Was anderes tun wir nicht. Über die Fluchtursachen, warum die Menschen sich auf den Weg machen, das ist ein ganz anderes Thema. Und solange man diesen Punkt nicht anpackt, wird auch diese Fluchtbewegung kein Ende nehmen.
Klaus-Peter Reisch, wie viele solcher privaten Rettungsschiffe wie Ihres oder das, was jetzt gerade im Hafen von Lampedusa liegt, gibt es eigentlich insgesamt im Mittelmeer? Wie viele sind Sie als Retter, die da unterwegs sind?
Es waren mal meines Wissens nach circa 12 und momentan gibt es eigentlich nur noch 3, die aktiv gefahren sind oder fahren, jetzt gefahren sind. Also wenn man jetzt die Sea-Watch abzieht, sind es noch 2. Und wir werden demnächst mit einem neuen Schiff, weil unser Schiff Lifeline ist ja nach wie vor beschlagnahmt, mit einem neuen Schiff in Einsatz gehen in circa 4 Wochen. Sobald das Schiff technisch vorbereitet ist, werden wir wieder unterwegs sein. Und dann sind es nach heutigem Stand wieder 3. Wobei es halt immer abzuwarten ist, wie lange es dauert, bis wieder irgendein Schiff unter irgendeinem Vorwand festgesetzt wird. Und es dauert dann immer 1 Woche, 2 Wochen, bis man wieder irgendwelche Papiere, Zertifikate oder sonst was, was gewünscht wird, ranschafft und das Schiff wieder frei bekommt.
Die rechtspopulistische italienische Regierung ist ja offenbar entschlossen, private Seenotretter möglichst effektiv zu behindern oder ihre Arbeit eigentlich völlig zu stoppen. Verhaftungen, Prozesse, Schiffe beschlagnahmen. Können Sie denn da eigentlich überhaupt noch auf Dauer effektiv Menschen aus Seenot retten, Sie und die anderen Schiffe?
Es ist natürlich sehr viel schwieriger geworden durch das Vorgehen von Herrn Salvini. Über den wird die Geschichte auch irgendwann mal noch richten. Aber davon abgesehen, es ist auch ein hohes persönliches Risiko der Crews dabei, in den Einsatz zu gehen. Sie wissen ja nie genau, wann sie wieder zurückkommen. Ich meine, die Leute haben zu Hause einen Arbeitsplatz und verwenden ihren Urlaub dafür und haben natürlich auch einen Tag, wo sie wieder an ihrem Arbeitsplatz erscheinen müssen. Auch die finanziellen Repressionen. Ich meine, man hat mich jetzt zu 10.000 Euro Strafe verurteilt. Ich bin gegen das Urteil ja auch in Revision gegangen. Man behauptet, das Schiff wäre nicht richtig registriert. Im Flaggenzertifikat steht was anderes drin. Das sind natürlich lauter Dinge, die uns behindern. Aber das ist eher auch eine Herausforderung, nicht aufzugeben und weiterzumachen.
Danke erstmal an Klaus-Peter Reisch, Kapitän der Lifeline. Die weniger gewordenen Rettungsschiffe könnten Verstärkung bekommen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, plant zusammen mit anderen Kirchen, Organisationen und Einzelpersonen ein eigenes Schiff auszurüsten und zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken. Im September soll dem Rat der EKD ein Konzept dafür vorgelegt werden. Aber manch andere vermeiden es geradezu, zum Retter zu werden, sagt Ruben Neugebauer von Sea-Watch.
Wir haben eine zunehmende Zahl von Handelsschiffen, zum Beispiel, die proaktiv von Seenotfällen wegfahren, wenn sie davon Kenntnis nehmen. Wir haben immer wieder solche Fälle, wo eben über teils mehr als 24 Stunden nicht gerettet wird, im Übrigen auch von Militärschiffen. Das italienische Militär hat sich da zum Beispiel kürzlich rausgehalten, aber auch das maltesische Militär hat häufiger schon nur gerettet, wenn sozusagen unsere Aufklärungsflugzeuge sie darauf hingewiesen haben, dass sie gerade auf Video aufgezeichnet werden und dass sie dementsprechend die Pflicht haben, zu retten, wenn sie informiert sind von einem Seenotfall.
Als im Mai die italienische Marine 36 Menschen vor der libyschen Küste gerettet hatte, soll Innenminister Salvini laut italienischen Medien selbst auf seine eigene Marine sauer gewesen sein. Frage an meinen Kollegen Tassilo Forchheimer in unserem ARD-Studio in Rom. Warum bekommen die privaten Seenotretter einen solchen Gegenwind? Warum bleibt die italienische Regierung, warum bleibt Innenminister Matteo Salvini so gnadenlos und kriminalisiert sogar diese Helfer?
Da kann man nur ein Stück weit mutmaßen. Feststeht, das Thema Migranten ist für Salvini, für den Rechtsaußen-Innenminister hier in der italienischen Regierung, der zentrale Punkt seines Programms, mit dem er inzwischen schon etliche Wahlen gewonnen hat. Also die Zahl der Migranten ist zwar effektiv deutlich zurückgegangen, sogar schon unter der Vorgängerregierung, aber die Italiener glauben, weil wirklich täglich über Flüchtlingsnotstand und dergleichen gesprochen wird, dass es sich immer noch um ein Riesenproblem, um einen absoluten Notstand handelt und Von daher hat er einfach auch die Unterstützung, die Rückendeckung durch eine Mehrheit der Bevölkerung bei seinem harten Kurs.
Das heißt, als Populist ist es klar, kann man verstehen, dass er diesen Kurs fährt. Wird er denn jetzt versuchen, auch zum Beispiel an Carola Rackete, auch wenn sie jetzt gerade auf freien Fuß gesetzt worden ist von einer Untersuchungsrichterin, wird er versuchen, an ihr ein abschreckendes Beispiel zu statuieren, indem er sie möglichst vielleicht sogar ins Gefängnis bringt?
Ins Gefängnis bringen, da könnte er sich eventuell schwer tun. Er hat schon massive Richterschelter jetzt betrieben nach der Freilassung durch die Untersuchungsrichterin. Aber er will sie schlicht und einfach ausweisen lassen. Das hat er schon mitgeteilt. Und das könnte er theoretisch tun. Er sagt außerdem, die Richter sollen doch die Gesetze anwenden, anstatt sie zu interpretieren. Er hat schon eine Justizreform gefordert. Also man riecht schon, in welche Richtung er da geht mit seinen politischen Forderungen. Wir müssen schauen, inwieweit die italienische Gesellschaft darauf reagiert.
Also das heißt, wie Salvini tickt, ist offenbar von der Richtung her einfach klar. Aber man fragt sich ja trotzdem, wie er das dann im Einzelnen begründet. Was sagt er zum Beispiel, wie man die Menschen, die die Sea-Watch 3 ja jetzt gerettet hat, wie hätte man die sonst retten können? Oder sagt er dann tatsächlich eiskalt, ja, das ist ja ihre Schuld, dass sie sich aufs Wasser begeben und würde sie möglicherweise sogar zur Abschreckung ertrinken lassen? Das kann er ja auch nicht ernsthaft sagen, oder?
Salvini ist immer ganz geschickt in seinen Formulierungen. Das ist immer so eine Gratwanderung, die er geht. Er würde nie offiziell bestätigen, dass er bereit wäre, Menschen ertrinken zu lassen. Offiziell sagt er, dass die Migranten von der libyschen Küstenwache einfach nach Afrika zurückgebracht werden sollen. Betont libysche Küstenwache, weil europäische Schiffe Schiffbrüchige nicht dorthin zurückbringen dürften, wegen der zu erwartenden Menschenrechtsverletzungen. Aber natürlich geht es ihm auch um Abschreckung, inklusive der Gefahr, dass dadurch Menschen sterben. Ich versuche mich in seine Logik hineinzudenken. Also seine Logik ist, wenn die Abschreckung nur groß genug ist, dann machen sich weniger Menschen auf den Weg, wodurch es dann am Ende zu weniger Toten kommt. Das ist ungefähr die Logik, die er vertritt. Dass das nur bedingt funktioniert in einem Meer, in dem es Ölplattformen gibt, in dem viele Handelsschiffe unterwegs sind, in dem viele Fischereiboote unterwegs sind, sodass die Menschen immer an Rettung glauben können, egal ob da jetzt Rettungsboote vor Ort sind oder nicht, das wird dabei unterschlagen.
Und außerdem ist es ja so oder so unmoralisch, so wird das natürlich von vielen gesehen, auch gerade von den Rettern, wenn er der Meinung ist, ja, die libysche Küstenwache, die soll die Leute retten und dann nach Libyen zurückbringen. Und wir wissen doch alle mittlerweile aus zahlreichen Berichten von seriösen Organisationen, von Regierungen, dass in Libyen Flüchtlinge vergewaltigt werden, gefoltert, misshandelt, getötet werden. Jetzt gerade ist sogar ein Flüchtlingslager bombardiert worden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker selbst hat gesagt, dass Flüchtlinge in Libyen die Hölle gefunden haben. Aber das ficht Salvini nicht an. Er denkt sich, da kann man die hin zurückschicken.
Das ist eine letztlich doppelte Moral, die Moral des Egoisten. Er vertritt seine Wähler, die wollen möglichst mit niemandem teilen. Ganz simpel.
Allerdings, es ist nicht nur der italienische Innenminister, der Menschen, die im Mittelmeer oft nicht weit von der libyschen Küste in Seenot geraten, von der libyschen Küstenwache retten lassen will. Auch die EU insgesamt und auch Deutschland setzt darauf. Das sah auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr im Bundestag so und man merkte, wie genervt sie von den Seenotrettern aus Deutschland und anderen EU-Staaten war.
Diese libysche Küstenwache ist heute in einem Zustand, dass sie selber Menschen in libyschen Hoheitsgewässern retten kann. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch sagen, es gibt eine Verpflichtung, dass man die libysche Küstenwache ihre Arbeit machen lässt und es gibt kein Recht, anstelle der libyschen Küstenwache einfach die Dinge zu tun. Das Libyen hat ein Recht auch auf den Schutz seiner Küsten. Ich möchte übrigens Italien und Malta ganz besonders für die Ausbildung der libyschen Küstenwache danken.
Menschen, Migranten, Flüchtlinge. Ja, aus Seenot retten lassen, aber durch die libysche Küstenwache und dann nach Libyen zurückbringen. Klaus-Peter Reisch, der Kapitän von Mission Lifeline, was halten Sie davon?
Also zum einen hat Libyen niemals die Genfer Flüchtlingskonvention mit unterschrieben und ratifiziert. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, dass ich Menschen nicht dorthin bringen darf, wo sie geflohen bin, zurückbringen darf. Ich darf sie auch nicht in ein Land bringen, wo ihnen Verfolgung und Gefahr für Leib und Leben droht. Man kann jetzt nun mal nicht sagen, dass Libyen und Tripolis ein sicherer Ort sind. Die libysche Zentralregierung, die mit viel Geld aus Europa finanziert wird, und auch die libysche Küstenwache wird mit Geld aus Europa finanziert, die kontrolliert ja gerade mal 3/4 des Stadtgebiets von Tripolis. Alles, was außerhalb ist, ist letztlich eine Art rechtsfreier Raum, in dem der größere Revolver einfach dem Recht, dem vermeintlichen Geltung verschafft. Diese libysche Küstenwache, sie können auch nicht wirklich retten. Wir haben das ja mehrfach beobachtet, wie die vorgehen. Da gibt es immer jede Menge Tote und vor allem die Menschen wollen auch gar nicht zurück. Es gibt Leute, die springen ins Wasser und sterben lieber den Tod durch Ertrinken, als dass sie in eins dieser unsäglichen Folterläger nach Libyen zurückgehen würden. Es gibt auch die Seerechtskonvention, die gibt es sehr lange, SOLAS, Safety of Life at Seas. Und da steht ganz genau drin, ich muss die Menschen an einen sicheren Hafen bringen. Und diesen sicheren Hafen, den sucht sich ein Kapitän nicht selbst aus, sondern den weist die Seenotrettungsleitstelle zu. Das MRCC in Rom, Maritime Rescue Coordination Center, weist den Kapitän des Schiffes an, diesen oder jenen Hafen anzufahren. Es ist keine freie Entscheidung des Kapitäns.
Man wirft den Menschen doch vor, dass sie sich sehenden Auges bewusst in diese Lebensgefahr begeben, dass sie eben auf ein Schlauchboot steigen und glauben, sie könnten so möglicherweise das Mittelmeer überqueren.
Also das ist nur teilweise richtig. Die Menschen landen irgendwann in diesen libyschen Folterlägern und dann kommt irgendwann der Tag, da werden sie dann an den Strand gefahren, nachts. Dann werden die Schlauchboote aufgeblasen, das passiert mit Autoabgasen, weil es schneller geht. Und dann werden die Leute in diese Schlauchboote teilweise reingezwungen. Diese Menschen haben noch nie Meer gesehen, kennen dieses Geräusch nicht und sie können auch nicht schwimmen und haben letztlich auch irgendwo Angst vor Wasser. Und da gibt es genügende Berichte, und ich habe das auch selber schon gehört, von Flüchtlingen, wenn die Menschen nicht freiwillig dann einsteigen, werden 2, 3 am Strand erschossen und dann steigt der Rest schon unter diesem Druck ein. Und die Menschen können nicht schwimmen, sie haben keine Schwimmwesten dabei, die bekommen sie dann erst, wenn wir sie finden von uns, um weiteres Unglück zu verhindern. Und es ist einfach zynisch zu behaupten, die Leute machen sich auf eine Art Tourismusfahrt. Mit so einem Schlauchboot würden wir zusammen nicht mal über den Ammersee fahren.
Und Sie sind Segler und können sich ganz gut auf dem Wasser bewegen.
Ja, ich bin seit meiner frühesten Jugend mit Segelbooten unterwegs gewesen. Ich weiß, wo das Risiko liegt und wie man damit umgeht. Aber diese Schlauchboote, das ist ganz was Unsägliches. Diese Schlauchboote bestehen in der Regel aus einer zusammengeklebten LKW-Plane. Das ist noch nicht mal eine richtige Bootshaut.
Sehr viele Politiker aus Deutschland, aus der CDU, der CSU, SPD, Grünen, Linken, haben sich solidarisch erklärt mit der Sea-Watch 3-Kapitänin Carola Rackete, der in Italien noch mögliche strafrechtliche Folgen drohen. Martina Fietz, die stellvertretende Regierungssprecherin, sagte, das humanitäre Engagement für Menschenleben auf See verdiene auf jeden Fall Respekt. Jedoch, es gibt für die Bundesregierung ein Aber.
Klar ist allerdings auch, dass dieses Engagement in Einklang mit geltendem Recht stehen muss. Und generell appelliert die Bundesregierung an alle Seenotretter, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und dem falschen Eindruck entgegenzutreten, dass eine Rettung stets gewährleistet werden kann. Sonst werden am Ende nur noch mehr Menschen die lebensgefährliche Überfahrt wagen und Nutznießer sind in diesem Fall natürlich in erster Linie kriminelle Schleuser.
Dass Seenotretter möglicherweise kriminelle Schleuser unterstützen könnten, das deutet die Sprecherin der Bundesregierung nur an. Radikaler und eindeutiger ist da die Meinung von Beatrix von Storch, stellvertretende Chefin der AfD-Bundestagsfraktion.
Carola Rackete gehört wegen der Förderung der illegalen Einwanderung, Schlepperei und Landfriedensbruch vor Gericht. Sie gehört verurteilt und hinter Schloss und Riegel. Sie ist keine Heldin, sondern eine Kriminelle.
Klaus-Peter Reisch, der Kapitän von Mission Lifeline. Was entgegnen Sie, wenn Sie so eine Kritik hören?
Naja, Frau von Storch ist ja bekannt für ihre Thesen. Ich meine, sie soll einen wirklich gerichtsverwertbaren Beweis für das, was sie verbal von sich gibt, auf den Tisch legen und dann können wir an diesem Punkt weiter diskutieren. Es wäre für die Justiz in allen diesen Ländern ein ganz einfaches Spiel, uns mit diesem Vorwurf zu verurteilen, aber genau dieser Vorwurf zieht eben nicht, weil dieser Vorwurf hat auch auf Malta gegen mich nicht gezogen. Das war auch niemals dann nach den Ermittlungen ein Punkt der Anklage. Es ging in meinem Verfahren ausschließlich darum, ob das Schiff richtig registriert ist, ja oder nein. Und in dem Flaggenzertifikat von Lifeline steht drin, Flag Dutch, Homeport Amsterdam. Und das ist ein offizielles Dokument, das ist auch nicht selber gemacht oder selber gedruckt oder so. Und man behauptet dann ganz einfach, deswegen bin ich auch in Revision gegangen, das würde nicht gelten und das wäre falsch. Das ist alles, um was sich's dreht. Und wenn man uns wegen der unerlaubten Beihilfe zur Einreise in die Europäische Union hätte anklagen und verurteilen können, dann hätten die maltesischen Behörden sicherlich keinen Weg unbegangen gelassen, uns da an die Kandare zu nehmen.
Also der Schleppervorwurf, der wird sozusagen von den Gerichten in den Ländern selber geklärt und verworfen, obwohl es sicherlich jetzt Carola Rakete auch vorgeworfen werden könnte vom Staatsanwalt.
Ja, genau so ist es. Es kommt bei diesen Anwürfen nichts Gerichtsverwertbares raus. Und das muss auch eine Frau von Storch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen. Aber es ist natürlich leicht, vom Schreibtisch aus populistische Äußerungen in die Welt zu werfen.
Tassilo Forchheimer in Rom. Salvini, die italienische Regierung und auch die EU und auch die Bundesrepublik sagen ja immer, sie wollten gegen Schlepper vorgehen. Schafft es Italien denn überhaupt mit diesem harten Kurs gegen die Retter, die ja oft als Komplizen der Schlepper dann auch bezeichnet werden, da mit diesem harten Kurs zu verhindern, dass Menschen illegal nach Italien gebracht werden?
Das Schlimme an der Sache ist, dass die Schlepper irgendwie immer ihren Weg finden mit viel Kreativität. Die Preise steigen jetzt gerade wieder. Also es gibt die ganz neu die sogenannte Mutterschiff-Technik. Da fahren dann große Schiffe mit vielen Migranten im Bauch möglichst nah an die italienische Küste. Und kurz vorher werden dann Migranten umgeladen in kleinere Schiffe. Dann kann die italienische Küstenwache gar nicht anders, als die zu retten. Dadurch sind jetzt die Preise gestiegen, die Migranten aufbringen müssen für diesen Transfer. Aber sie finden immer irgendwelche Wege. Es werden Segeljachten eingesetzt, in deren Bauch Migranten versteckt sind. Also Migranten schaffen es immer irgendwie. Das Schlimme an der Sache ist, dadurch wird das ganze System natürlich noch unsozialer. Weil die sich diese Flucht leisten können, weil oft ganze Clans zusammenzahlen, damit es einem besser geht, die kommen nach Europa. Und die Rettung wirklich dringend nötig hätten, eben nicht. Und das ist der Fehler, der wirklich definitiv große Fehler am jetzigen System.
Die Rettung dringend nötig hätten, das sind dann auch die sich nach wie vor dann mit wackeligen Schlauchbooten aufs Meer wagen. Aus deiner Sicht, aus Rom, aus Italien, was für Alternativen gäbe es denn? Was für Möglichkeiten gäbe es denn, dieses Sterben im Mittelmeer zu verhindern? Kann man nicht andere Wege finden, damit Menschen, die sowieso irgendwann dann kommen würden, wenn sie gerettet werden müssen, nach Europa zu bringen?
Kurze, einfache Frage, etwas kompliziertere Antwort. Europa muss Verantwortung für Afrika übernehmen, muss mithelfen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Europa müsste, das wäre die gerechteste Lösung, es schaffen, irgendwelche sicheren Auffanglager im Norden Afrikas einzurichten, in denen dann Entscheidungsinstanzen sitzen, die sagen, du hast einen berechtigten Anspruch auf den Migrationsstatus in Europa, dich lassen wir ausreisen, das ist das Modell humanitäre Korridore, du kannst nach Europa kommen oder du gehst in dein Heimatland zurück. Das muss man ganz einfach objektiv beurteilen, ist das ein Verfolgter oder nicht. Und dann kann man sich, wenn man das Ganze noch verbessern will, das System auch noch die Frage stellen, welche Migranten will Europa denn? So ist es ja auch nicht, dass wir gar keine Einwanderer bräuchten. Also wenn Europa mit seinen demografischen Problemen auf Dauer eine Zukunft haben will, dann wird man auch über geregelte Zuwanderung nachdenken können und sich bestimmte Menschen aussuchen können. Das sind so die drei Schritte. Das klingt einfach, ist in der Realität wahrscheinlich fürchterlich kompliziert. Aber solange wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen, vor allem die Bekämpfung der Fluchtursachen, wird diese Fluchtbewegung zwangsläufig so weitergehen.
Und das ist aber jetzt letztendlich dann doch nicht der Blick aus Rom, kann es gar nicht sein, sondern das ist natürlich der gesamteuropäische Blick, weil da müssen sich sämtliche EU-Staaten zumindest auf eine solche Lösung, die dem entsprechen würde, was du skizziert hast, einigen.
Genau, anders geht's gar nicht. Also es muss Europa, das momentan leider immer mehr auseinanderstrebt, muss wieder zusammenfinden. Das zeigt sich bei diesem Problem, zeigt sich wirklich exemplarisch. Wenn dieses Europa nicht zusammensteht, dann werden die Probleme eher größer als kleiner. Leider läuft der Trend in die andere Richtung. Ja.
Und da gibt es viele Player, die aus unterschiedlichsten Gründen ein solches Zusammenkommen verhindern. Aber ich glaube, die italienische Regierung, die derzeitige, ist auch nicht einer von den Playern, die da eine Einigung vorantreiben könnten, oder?
Nein, sind definitiv nicht hilfreich. Definitiv nicht.
Viele Städte in Deutschland und in ganz Europa sind bereit, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, sagt, dass jeden Tag Menschen von umgerechnet 10 Schiffen nach Deutschland kämen. Sein Sprecher sagte:
Deutschland steht mit Frankreich zusammen an der Spitze der Mitgliedstaaten, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und dazu beizutragen, dass die Schiffe in Häfen im Mittelmeer anlanden können. Das ist aber jetzt davon unabhängig, dass wir trotzdem sagen, es braucht eine europäische Lösung.
Denn so müssen sich nach jeder Rettung wieder neu verschiedene EU-Staaten absprechen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen. Die Staaten, die mitmachen, wie Deutschland, Frankreich, Portugal, Finnland oder Luxemburg. Viele nehmen prinzipiell keine Flüchtlinge auf. Das Sterben im Mittelmeer geht weiter. Die Retter werden weniger, werden unterstützt oder bekämpft. Und die EU-Staaten haben immer noch keine gemeinsame Lösung hingekriegt für die Aufnahme der Geretteten. Das wichtigste Ziel für Europa muss natürlich sein, da sind sich wohl alle einig, dass man die Fluchtursachen vor allem in Afrika lindert oder ganz beseitigt. Sie finden diese Folge von HR Info Politik, wie alle anderen, auf unserer Seite hrinforadio.de zum Hören und Herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.